warum ich nicht im Influencer-Marketing überhaupt nicht relevant ist, ob es Influencer-Marketing wirklich einen B2B-Markt gibt und was aber jetzt Tipps und Tricks sind, wie viel Budget man einrechnen für eine Kampagne, dann jetzt dranbleiben.
Schön schaltest du wieder ein, wenn der Marketing-Bus läuft. Und ich habe euch zugelassen, weil es ist letztes Jahr gewesen, da hat Angela Jetter sich auf LinkedIn bei mir gemeldet und gemeint, hey Chris, dein Podcast, ich lasse mich gerade da komplett durch, aber irgendwie hat es viel zu wenig Frauen als Gäste dabei. Und wir haben im 2022 ein spannendes Jahr mit vielen coolen Gästen gehabt, aber ich habe mir vorgenommen, für das 2023 ein bisschen mehr Frauen die Möglichkeit zu bieten. Das heisst, wir starten eigentlich heute mit der Serie Frauenpower und da wird es darum gehen, dass verschiedene Frauen aus verschiedenen Situationen in ihrem Beruf, wo irgendwie mit Marketing zu tun haben, ihren Input werden geben, ihre Tipps werden mit auf den Weg geben. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt ultra viele ganz coole Sachen, die wir werden anschauen, von Security, über eben Influencer, über wie man seinen eigenen Podcast startet, Karriere etc. pp. Also bleibt dran, ich freue mich. Heute gibt es eine geballte Ladung Frauenpower. Das Gast bei mir ist Influencer-Marketing- und Strategie-Expertin Tanja Herrmann. Und ich werde für alle Zuhörenden draussen und alle Zuschauenden draussen herausfinden, wie kann man mit Influencer-Marketing eigentlich starten. Aber auch, ist Influencer-Marketing eigentlich für jedes Unternehmen möglich oder nicht? Tanja, herzlich willkommen.
Hallo Chris.
Marketing Booster. Wir von Beyond verbessern dein Marketing. Reinhören, reinschauen oder lesen auf beyond.ch. Tanja, du bist Gast jetzt in meiner Serie Frauenpower und die zieht sich durch das ganze Jahr 2023 durch. Und die Initiative habe ich eigentlich ergriffen, als eine Hörerin gemeint hat, hey, es hat eigentlich zu wenig Frauen bei mir im Podcast. Und ich denke, hey, da muss ein bisschen etwas mehr passieren. Und ich glaube, es gibt im Moment nichts Besseren, den ich jetzt zum Thema Influencer-Marketing noch mit dazu nehme. Also wir haben da zwei Sachen miteinander verbunden, Frauen und ein mega spannendes Thema.
Ich hoffe, ich kann die guten Antworten geben.
Denke schon. Kurz für alle, die dabei sind und Tanja nicht kennen. Tanja ist Studiumsleiterin Marketing and Strategy und Business Creation an der HBZ. Sie hat aber auch eine eigene Agentur namens Webstages, wo ihr vielleicht schon davon gehört habt. Vorher hast du aber mega viele spannende Stationen gehabt in allen möglichen Bereichen von Marketing und Verkauf. Aber ich glaube, eins sind alle gemeinsam, sie haben alle ein bisschen mit Produkten zu tun gehabt in den meisten Fällen.
Ah, ich bin auch am Lehrstuhl für Informatik gesehen, da war es dann nicht im Ganzen so produktlastig gesehen. Aber ich hatte eine relativ breite Klaviatur für Abdecken im Marketing.
Ich habe es gesehen, du hast auf Weingut gearbeitet, du in der Hotellerie, aber zum Schluss bist du bei so einem dunklen Brausegetränk namens Coca-Cola. He?
Genau, das war meine letzte Station vor der Selbstständigkeit.
Und 2017 hast du Webstages gegründet?
Ja, die Idee ist dann im Sommer mal dazu gekommen. Und dann ist das eigentlich relativ schnell gegangen mit der Umsetzung und der ersten Konferenz, die wir umgesetzt haben, Webstage Masters.
Genau, die habe ich auch noch erwähnen. Die Konferenz, die mittlerweile ziemlich gross ist, worden, sind es auf zwei Tage ausgeweitet und zu verschiedenen Themen. Ich muss sagen, Corona-bedingt bin ich leider noch nicht dabei gewesen, weil ich bin vorher ein rechter Konferenzmuffel gewesen und ich habe ein bisschen später gestartet bei meiner Selbstständigkeit. Von dem hat es da noch nicht geklappt. Aber das holen wir noch, Tanja.
Ich hoffe es doch. Wir sind nächstes Jahr das erste Mal in Engelberg. Wir haben nämlich nicht nur auf zwei Tage erhöht, sondern auch noch die Location geändert. Oh, also spannend. Falls du Lust hast auf zwei Tage Social Media Marketing im Berg-Setting, dann solltest du nächstes Jahr im November dabei sein.
Das klingt sehr gut, muss ich mir nachher unbedingt anschauen. Aber auch alle, die dabei sind und es zulassen, schauen unbedingt drin, ist recht spannend. Das ist für mich so einer der wenigen Events, wo mittlerweile, ich sag mal, es einen gewissen Glamour im Bereich digital mitgibt und das ist mega cool. Aber ich will ja nicht nur mit dir über das Event reden, sondern was legitimiert dich eigentlich, um über Influencer-Marketing zu reden? Ihr tönt ja mit Webstages Runden betreuen, wie ein Mikro, aber auch Burden oder Rausch, wirklich sehr breit. Ihr schreibt ein Konzept, aber ihr bringt auch die Firmen mit den entsprechenden Influencern eigentlich zusammen, gell?
Genau, also wirklich von, wie du es gesagt hast, Konzeption übers Matching, also wirklich die richtigen Leute finden, die die Geschichten für die Unternehmen auf Social Media können erzählen können, über die komplette Kampagnenabwicklung, Reporting, Contracting, aber auch viele Schulungen bei Firmen selber.
Mega cool. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen zu deinem Background. Seit dem Sommer gehörst du zu einem von meinen beliebtesten Podcasts, weil du hast angefangen mit Let's Talk Strategy, einen Podcast zu machen, wo du ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, wahrscheinlich Kunden oder auch Studenten und Studentinnen, habe ich gehört, du hast interviewt zum Thema eben, wie sie ihre Strategie machen. Da haben wir die Eigenmarkenverantwortliche von der Migros schon dabei gehabt, die über Migros-Budget und WeLove redet. Das war jetzt gerade der letzte, wo ich reingelassen habe. Aber auch über den Turicum-Gin von Zürich. Und obwohl ich überhaupt kein Gin-Trinker bin, ist das eine mega spannende Story gewesen.
Das freut mich. Wir haben das nämlich aufgenommen bei angenehmen 34 Grad im Studio. Oh, aber dann ist es gut, wenn man das im Gespräch nicht hört.
Das hat man nicht gehört. Look, bevor wir zum Thema Influencer-Marketing kommen, habe ich noch so zwei, drei persönliche Fragen, die ich jedem oder jeder Persönlichkeit da Ihnen stelle. Du kommst aus Basel, lebst aber heute in Zürich, gell? Das ist richtig.
Das ist richtig.
So wie immer alle, auf Zürich, aber egal. Du hast schon relativ umfangreiche Karriere hinter dir. Was war der schlimmste Job, den du jemals hast gehabt?
Ich hatte gesagt, die schlimmste Aufgabe war während meiner Lehrzeit. Ich habe im Hotel die Ausbildung gemacht und wir haben Kundengeschenke gemacht. Und das war eigene Honig. Und wir mussten so ganz lange Etiketten auf die Honiggläschen draufkleben. Und ich habe über Wochen die Schiss-Etiketten müssen da drauf tun. Und die sind so statisch geladen gewesen. Das heisst, sobald du das drauf gelöst hast, es macht so, und dann ist das so mit 30.000 Wellenlegen quer über das Glas geklebt. Und dort, ich glaube, das ist wirklich die schlimmste Aufgabe, die ich hatte. Und auch bei den Vorstellungsgesprächen, wenn ich gefragt worden bin, welche Aufgabe ich nicht mehr machen möchte, ist immer Honiggläschen bekleben. Ich glaube, ich bin traumatisiert.
Sehr, sehr, sehr cool. Die nächste Frage ist so, geht in die fast gegenteilige Richtung. Was ist die letzte gute Tag, die du gemacht hast jetzt?
Das ist eine schwierigere Frage. So, ich weiss noch nicht, ob das unter gute Tat geht, aber ich bin an einem Fundraising-Event von Sea Shepherd eingeladen gewesen. Dieser Organisation, die doch immer mal wieder für Furore sorgt, mit ihren Rettungsaktionen, sind ja vor allem durch ihren Einsatz gegen den illegalen Walfang bekannt worden. Und habe ich dort kennengelernt und in meinem Podcast jetzt diese Plattform geboten, die jetzt vor Weihnachten noch rausgeht, um können die kleine Bühne, die ich mir aufgebaut habe, dieser gute Sache zu geben, dass die so an mehr Leute kommen mit ihrer Organisation. Das wäre so das Erste, was mir gerade einfällt.
Okay, sehr schön. Das ist schon mal cool. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Du bist noch nie Mama, ist das richtig?
Das ist richtig.
Das ist richtig, gut.
Pflanze, die auch schon mich gut fordern, dass sie überleben. Von dem her ist das noch der aktuelle Stand.
Ich finde, Pflanze ist immer ein guter Einstieg, dann kommen mit Haustier und dann kommen mit Kind. Und von dem her, es ist Thema Frauenpower und da legitimiert er, obwohl ich frage immer, ob Mann oder Frau ist jemand Vater oder nicht. Bei uns ist die Work-Life-Integration recht wichtig. Aber das ist, tut jetzt nicht zur Sache. Gehen wir ins Thema Influencer-Marketing rein. Ich bin natürlich gut recherchieren und das Thema Influencer-Marketing ist auch mir nicht ganz unbekannt. Ich habe da vielleicht ab und zu ein bisschen Ambivalenzverhältnis gegenüber. Man sieht aber, dass laut Google Trends seit 2015 das Thema Influencer-Marketing so richtig Fahrt hat aufgenommen. Und man sieht auch, dass 2019 während der Pandemie das einen verdammten Peak hatte. Ich nehme an, das werdet ihr auch gemerkt haben.
Wir haben das zeitversetzt gemerkt. Also, das Frustrierendste für uns war eigentlich, dass wir normal hätten weiterarbeiten können. Obwohl, weil der Lockdown gegangen ist, der ganze Ablauf, alles, was wir machen, ist digital, es ist alles in der Cloud, die ganzen Prozesse sind darauf ausgelegt, dass du jemandem Produkt kannst heimschicken oder Dienstleistung online können testet werden, die Creators können eigenständig den Content erstellen, publizieren. Also, für all das haben wir weiterarbeiten. Nur mit dieser sehr unerwartete oder ungeübte Situation für die ganze Welt, sind Kunden gar nicht ready gewesen. Die haben zuerst mal schauen, wie sie ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice bringen, dass sie daheim überhaupt Internet haben oder ein Laptop, weil gewisse noch stationäre PCs haben. Das heisst, sämtliche Kampagnen, die wir haben, sind innerhalb von 2 Wochen weg gewesen. Also, wir haben einfach nicht mehr gegangen. Und das ist dann auch sehr anstrengend gewesen, weil ich habe gefunden, hey, ich bin nicht vorbereitet auf die Pandemie, also niemals. Wie gehen wir mit dem um, wenn einfach eben innerhalb von 2 Wochen alle Aufträge weg sind, obwohl wir eigentlich arbeiten könnten. Mhm. Und dann erst mit ich würde sagen, dreiviertel Jahr Verspätung, wo sich bei den Kunden auch die Lieferketten angefangen haben einpendeln. Das war dann gerade das nächste Problem gewesen. Haben wir dann gemerkt, wie die Budgets geschiftet worden sind und die Flexibilität für die Kunden unglaublich dankbar geworden ist. Und dann sind wir fast beim Nachkommen mit dem Telefon, das gelitten hat für neue Anfragen. Aber es ist wirklich noch schnell eine Achterbahnfahrt davor gelegen.
Ja, aber man hat wahrscheinlich gesehen, die Leute haben sich dann während der Pandemiesituation extrem damit auseinandergesetzt und du siehst natürlich, im Business ist nachher erst gekommen. Wenn man jetzt so ein bisschen anschaut, der Trend hat ein bisschen abgeflacht. Man sieht immer noch mehr Leute, die sich dafür interessieren. Es ist aber ein bisschen am Stagnieren. Es ist ein häufiges Zeichen dafür, dass es eigentlich angekommen ist, oder? In der Medienlandschaft und bei den Kunden. Ich würde es mal sagen, zumindest bei den Grossen. Deswegen meine Frage an dich zuerst mal, Tanja. Ist Influencer-Marketing eigentlich für jedes Unternehmen geeignet? Und da möchte ich gerade zwei ganz extreme, aber ein bisschen ähnliche Beispiele nehmen. Und zwar nehmen wir doch mal ein Unternehmen aus dem Swissmem-Bereich, aus der Industrie, wo zum Beispiel Wagen für irgendwelche Industriefirmen dort herstellen. Und auf der anderen Seite vielleicht eher so etwas in unserem Bereich, B2B-Agentur, Videoagentur, die Produktionen macht, aber auch Hunde schult. Wäre es überhaupt für dich möglich, Influencer-Marketing zu betreiben in deinen Augen?
Zuerst müssen wir mal definieren, was Influencer sind. Und da gibt es so viele verschiedene Definitionen und die sind weder richtig noch falsch. Aber ganz oft merke ich, wenn ich mit Kunden rede, dass wir gar nicht vom Gleichen reden. Und was wir als Webstages, als Influencer definieren, sind Leute, die so gut drin sind, auf Social Media Geschichten zu erzählen, dass andere Menschen ihnen freiwillig folgen. Das ist für uns die Kompetenz von einem Influencer.
Und darum was meint denn der Kunde, was Influencer sind?
Berühmte Persönlichkeiten, die per Zufall auf Social Media gelandet sind, aber die nicht unbedingt eine Storytelling-Kompetenz besitzen.
Okay. Kannst du denn so vielleicht mal zwei Beispiele machen? Was ist denn so der Influencer, wo der Kunde meint, es ist ein Influencer und der Influencer, wo ihr sagt, das ist ein Influencer?
Also ein Beispiel, wo Kunden meinen, sind Influencer, also auch nicht alle, muss man dazu sagen, ist das, was wir als Testimonial würde beschreiben. Das sind Luca Hennis, Roger Federer, Christa Rigozzis, so die Leute oder eben sämtliche Ex-Bachelor- und Bachelorette-Kandidatinnen. So die Leute, die man halt auch kennt, wo ein klassischer Journalist wahrscheinlich auch noch wüsste, wer die sind.
Okay.
Und die möchten sie dann engagieren und dort ist dann aber auch die Zusammenarbeit so, wie man das kennt aus dem Testimonial-Marketing, wo der Kunde eigentlich sehr stark vorgeht, wann ist der Dreitag, was hat die Person an, was sagt sie. Also wo eigentlich die ganze Produktion und Hoheit darüber beim Kunden bleibt. Und das ist Testimonial-Marketing. Das ist auch spannend, aber das ist nicht, was wir machen. Und für uns, die Influencer, sei es jetzt auf Instagram oder auf TikTok, aber auch auf Twitch unter anderem, sind dann Leute wie bekannteste dürfte ein Adi Totoro sein auf TikTok oder Miss Fluri auf Instagram, wo extrem guten Content machen. Die eine im Bereich Rezept, der andere im Bereich Unterhaltung und Comedy. Und dort geben wir die kreative Kompetenz aus der Hand. Also wir gehen, so wie eine Agentur wird, briefen zu dem Influencer und sagen, hey, das sind das Produkt oder die Dienstleistung, das sind Rahmenbedingungen. Und dann ist die kreative Hoheit beim Influencer. Weil wir haben da ja noch ausgesucht, weil uns die Storytelling-Kompetenz so gut gefällt, dass wir überhaupt nicht mit dem zusammenarbeiten. Also wäre es ja blöd, wir würden dieser Person dann reinreden bei dieser Kompetenz, die sie für den Job qualifiziert hat.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch einen kleinen Einschub zu machen. Also schön, wenn du noch dran bist. Und das hoffentlich das Thema Frauenpower hat dir gefallen. Aber ich suche noch Gäste für eine weitere Serie im Podcast. Und zwar der zweite Teil über Frauenpower wird coole Jobs in deiner Region sein. Das heisst, ich suche coole Unternehmen, die in der Agglomeration oder irgendwo auf dem Land sind, wo man so vielleicht noch gar nicht kennt oder sich gar nicht bewusst ist, weil uns ist das Thema Work-Life-Integration ziemlich wichtig und man muss nicht immer in eine Grossstadt, um einen coolen Job zu machen. Und manchmal gibt es auch irgendwo auf dem Land eine sehr, sehr coole Bude, wo IT- oder Ingenieurs-Spezialisten sucht. Also wenn dir gerade spontan irgendjemand einfällt, wo du sagst, völlig underrated, dann soll sie sich doch bitte bei mir melden und dann werde ich schauen, dass ich dann vorbeikomme. Das Ziel soll sein, dass die Firma für sich ein bisschen Employer-Branding machen kann und dass wir einen interessanten Interviewgast haben. Und von dem her, ich würde mich freuen, gebt mir wieder Feedback. Finde ich schön, dass du das sagst, weil das rückt natürlich den Influencer immer ein ganz anderes Licht. Ich mag mich noch vor sehr, sehr vielen Jahren daran erinnern, dass ich mal mit jemandem, der jetzt eigentlich in Konkurrenzsituation von dir steht, einen Podcast gemacht habe, mit dem Daniel Koss. Und da ist so meine Abwehrhaltung gegen Influencer sehr, sehr gross gewesen, weil natürlich eben die Wahrnehmung, wie du sie sagst, eine ganz andere ist. Und der Influencer, und das hat er immer so schön gesagt, ist eigentlich nicht ein Influencer, das ist ein Content Creator. Und ich glaube, dann zeichnet sich so aus. Und natürlich, ein Content Creator muss einen gewissen Einfluss haben. Aber gehen wir jetzt mal gerade auf die B2B, Swissmem und Agenturbranche zurück. Das stelle ich mir dann schon recht schwer vor, da ein Influencer-Marketing zu betreiben.
Genau, in so Situationen. Also wir haben auch Kunden aus so einem Bereich, wirklich gerade aus dem Stahl- und Metallbereich, wo wir seit einem Jahr betreuen.
Okay.
Und dort ist dann der Influencer nicht eine externe Person, sondern dort geht es eigentlich darum, die Mitarbeitenden und nach dem Podcast heute die Geschäftsleitung auszubilden, wie sie ihre Expertise jetzt in dem Fall auf LinkedIn können teilen. Das heisst, die Geschäftsleitung und auch die Mitarbeitenden aus den verschiedenen Standorten werden befähigt, um über Social Media eigentlich das machen, was sie sonst offline machen. Und dann werden die jetzt so sogenannte Corporate Influencer. Und dort funktioniert das dann so. Das sind wir jetzt in den ersten Schritt, was schon extrem gut funktioniert. Also es ist wirklich extrem lässig zu sehen, wie sich jetzt der Kunde entwickelt hat. Aber das braucht natürlich schon sehr viel interne Prozesse, Vertrauen von der Geschäftsleitung in die Mitarbeitenden, dass die jetzt plötzlich öffentlich die Kompetenz dafür ausleben. Also das ist nicht etwas, wo man in zwei Wochen umsetzt. Und das kommt wirklich tief aus einer Kultur von einer Firma raus. Und auch der Wunsch, so etwas aufzubauen, es hat auch viel mit, es geht rein ins Employer Branding, Identifikation mit dem Arbeitgeber. Unglaublich spannend. Ein Bereich, würde ich sagen, was seit einem Jahr langsam in der Schweiz am Kommen ist, das ganze B2B-Influencer-Marketing oder eben Corporate-Influencer. In der Geschäftsleitung redet man dann von Social CEOs. Also da haben wir seit einem Jahr relativ viele Anfragen. Und die andere Seite ist eben eher die Freizeitseite auf TikTok, Instagram, Twitch mit anderen Produkten, wo man dann wirklich auf externe Influencer zugeht. Also sind andere Programme, die man dann fragt.
Das ist mega spannend, oder? Dass jetzt eigentlich, die Corporate Influencer ist ja etwas, wo man schon seit längerer Zeit darüber redet. Also, wir sicher in unserer Bubble mehr als draussen, oder? Und, ich sage mal, es kommt ja eigentlich eher so aus dem Social Selling Bereich. So gefühlt habe ich so gedacht. Finde ich es auch interessant, dass jetzt bei den anderen Kunden über den Influencer Marketing Bereich bei euch landen. Mhm. Und, das wechselt ja auch für euch wie ein Prozess- und Geschäftsmodell, weil ihr vermittelt ja jetzt nicht mehr, sondern ihr bildet aus, euch selber gesagt, befähigen. Das ist ja wieder ganz eine andere Rolle.
Ich glaube, dadurch, dass das von Anfang an Teil von unserer DNA war in der Agentur, fühlt sich das nicht an wie etwas, was so anders ist. Wir haben am ersten Tag, wir haben gestartet mit der Konferenz, die nicht anders ist als Wissensvermittlung.
Also das stimmt.
Aufhänger, warum es die Agentur gibt und warum ich mich selbstständig gemacht habe, ist, dass so viel Unwissen über Influencer-Marketing rumgesehen ist, Leute irgendeinen Hafenkäse gemacht haben und sich dann überrascht gezeigt haben, dass es nicht performt. Und ich finde, das wird dieser Disziplin gar nicht gerecht. Wenn man nicht versteht, wie die Plattformen funktionieren, wenn man nicht versteht, wie das Ganze muss aufgezogen werden, auch strategisch, und dass das eben nicht ein Job ist, den der Praktikant oder Praktikantin machen sollte, sondern dass das eine strategische, kommunikative Aufgabe ist, die in die Geschäftsleitung hineingehört, dann geht dort so viel Potenzial verloren. Das heisst, das Wissen zu vermitteln, haben wir mit der Konferenz gemacht, dann vor allem mit Schulungen im B2C-Sektor und jetzt geht es mehr in B2B rein. Aber durch das ist der Wachstum sehr, sehr natürlich vor sich gegangen und nicht wie so ein losgelöstes Standbein, das wir haben jetzt aufbauen.
Mir ist schon das Herz aufgegangen, wo du gesagt hast, dass sie das in der DNA drin hatten, von Anfang an die Leute wollen befähigen, weil das Know-how nicht rum war im Influencer-Marketing-Bereich. Mir bildet das in einem anderen Bereich ab. Von dem her finde ich das super, Tanja. Aber ich möchte noch mal schnell auf das B2B zurück einsteigen. Das werden sich ganz viel, oder ich sage mal viel von unseren Zuschauerinnen, Zuschauer und Hörer und Hörerinnen, sind im B2B-Bereich tätig. Und man sieht so die ein oder andere Persönlichkeit, wo auf LinkedIn unterwegs ist, wo jetzt das Thema B2B eigentlich auch vorantrieben sind. Wir machen B2B-Influencer-Marketing. Und Wie ist aktuell da so die Marktsituation bei euch? Also merkt ihr müsst jetzt plötzlich B2B-Influencer suchen? Oder also kommen Anfragen? Wie sieht das da aktuell aus?
Es kommen tatsächlich relativ viele Anfragen. Viel vor allem eben dann gerade noch mit dem Gump über ins Employer Branding, weil mit dem Fachkräftemangel eigentlich von dort plötzlich der Druck kommt. Das heisst auch, die Kundensituation ist eine andere. Wir reden nicht mehr nur mit dem Marketing, sondern plötzlich sitzt je nachdem dann noch das HR am Tisch oder die Buchhaltung sitzt mit am Tisch, weil die auch sagen, hey, look, wir verlieren so basiert pro Monat 100.000 Franken, weil wir nicht das Personal haben, um die Dienstleistung anzubieten, weil wir zu wenig Leute sind.
Okay, aber wenn wir von Personal reden, ist es ja immer so, dass wir wieder eine grosse Reichweite wird müssen können vorweisen. Also wir müssen streuen, weil wir haben einen Personalmangel, wir müssen möglichst breit gehen. Das heisst, so die klassischen B2B-Influencer, die man ja eher im kleinen Bereich, also kleine Followerzahlen anschaut, kommen da ja wieder nicht in Frage, oder?
Ganz im Gegenteil. Was wir sehen in dem, dass wir, ich behaupte, unsere Stärke ist wirklich in die Nische reinzugehen. Verstehen, wie Communities in ihrer Nische funktionieren. Und spannend ist jetzt bei Kampagnen, wo wir parallel mit 50 Influencern arbeiten für einen Kunden, können wir in 50 einzelne Communities reingehen. Und wir können ein Thema von ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Die haben zwar alle die gleichen Rahmeninformationen, aber jeder Content Creator kann sich dann seinen Schwerpunkt raussuchen. Sagen, das ist der Grund, warum die Dienstleistung oder das Produkt für mich besonders relevant ist. Und durch das haben wir 50 verschiedene Blickwinkel und Geschichten, wo in anderen, zum Teil sehr kleinen Communities, wir haben Kampagnen, wo Influencer ab 1500 Follower mit dabei sind. Und die sind dann aber extrem interessant, weil die genau die Leute ansprechen, die wir ansprechen wollen. Und jetzt gerade, wenn wir im B2B-Sektor sind, wo es oftmals um sehr hohe Spezialisierungsgrad geht, da gibt es ein paar hundert Leute in der Schweiz, die überhaupt für das qualifiziert sind. Da geht es nicht um enorme Reichweiten, da geht es darum, herauszufinden, wo ist der grösste gemeinsame Nenner, wo ich die Leute auf einen Haufen finde, um die dort abholen. Also Reichweite ist dort noch irrelevanter als schon bei allen anderen Kampagnen. Es ist wirklich das Verstehen, wo die Leute sind und welche Informationen für die wichtig ist oder sie dazu bringt, einen Anbieter oder einen Arbeitgeber zu wechseln.
Okay, also ich merke, du brennst so richtig für das nischige Influencer-Thema und nicht immer so die breite Masse. Weil meine nächste Frage wäre so ein bisschen gegangen, okay, bei B2B geht auch. Ist eh ein bisschen schwierig. Man muss halt sehr gezielt und weniger auf Reichweite gehen. Habe ich immer gedacht, wenn ich so ein Müsli-Produkt habe und irgendwie das verkaufe. Das ist natürlich immer viel einfacher. Aber so wie ich dich jetzt rausgespüre, das klingt schon fast ein bisschen langweilig für dich und ist vielleicht weniger das, was jetzt ihr mit Webstages sucht, wo du sagst, hey, schau mal, dann nimmst du einfach einen grossen anstatt 50 kleine. Excuse für die kurze Werbeunterbrechung in dem Podcast, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und auf der CRS Marketing Strategy und Business Creation an der HWZ von der Tanja hinweisen, denn es hat noch freie Plätze und der Lehrgang ist so richtig, richtig cool. Er ist knapp 3 Monate startet oder 4 Monate startet im März vom nächsten Jahr und beinhaltet eigentlich 6 verschiedene Module zum Thema Business Creation, Marketing Strategy, Social Media und Paid Advertising, Performance Marketing und E-Commerce, Storytelling, Content Creation und natürlich Internetrecht. Aber warum das Ganze so mega, mega cool ist, es gibt zum Schluss ein Strategy Day. Und an dem Strategy Day werdet natürlich voll Gas gefördert. Und der macht nicht nur Tanja alleine, sondern ich bin auch dabei. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn man sich da mal würde persönlich kennenlernen. Willst du also dein Marketingwissen vertiefen? Dann schau in die Show Notes und dort verlinken wir entsprechend den CIS.
Also, wir arbeiten generell nie nur mit einem Influencer. Ich mache dort immer den Vergleich, wenn man einen Influencer hat und der postet etwas. Dann ist das, als würdest du an irgendeinem Bahnhof in Oerlikon, wenn du ein bisschen mehr ausgibst, für einen Tag ein Plakat aufhängen und wieder abnehmen und dich dann wundern, warum deine ganzen KPIs nicht durchdrehen. Das bringt nichts. Und wenn du Reichweite willst, dann hast du sehr, sehr, sehr günstige Medienmöglichkeiten, um für kein Geld in der Schweiz Reichweite einkaufen. Für das brauchst du Influencer nicht. Du brauchst Influencer, damit du in einem Feed drin landest, wo jemand als Mensch, als Absender dir einen Mehrwert von etwas vermitteln kann. So, dass es für dich relevant ist. Und die Reichweite selber, die kommt dann noch gratis on top dazu. Also ich bringe dir neben einer Geschichte und meiner Glaubwürdigkeit, die ich als Person habe, die jetzt für mich relevant ist als Unternehmen, bringe ich dir gerade eine ganze Community und eine Reichweite mit. Aber die Reichweite selber, also du kannst über Social Media Ads einbuchen, du kannst über YouTube Ads einbuchen, das kostet dich 1000-mal weniger. Das macht keinen Sinn, das über Influencer abzuziehen.
Finde ich ultra spannend, weil das wäre jetzt gerade so meine Frage, auf was muss man achten bei einem Influencer, oder? Also du nimmst mir irgendwie aktuell gerade alle Fragen immer vorweg. Du leitest super auf die Themen über, finde ich genial. Aber so die erste und wichtigste Frage, oder ich mag mich natürlich aus vergangenen Jobs und Kundensituationen daran erinnern, auf was achtet man bei dem Influencer. Und Punkt Nummer eins, ganz oben auf der Liste, ist eben immer die Reichweite. Und dann komme ich immer und sage, hey, stopp. Erstens, häufig ist die Reichweite zum grössten Teil fake.
Das ist vor ein paar Jahren ein relativ grosses Thema gewesen. Also bis heute gibt es Websites, wo man für $12 kann Follower kaufen kann. Das ist dann so der Anfang vom Influencer-Marketing auch immer mal wieder passiert. Einerseits hat dort natürlich gerade Instagram, wo das Hauptthema gewesen ist, überhaupt keine Freude daran gehabt, weil das hat ja auch Glaubwürdigkeit der Plattform kaputt gemacht. Das heisst, denn ihr Algorithmus ist sehr, sehr, sehr fit geworden. Und wenn du schon nur ein bisschen etwas machst in diesem Bereich, wirst du einfach gesperrt und du bist draussen. Das andere ist, Agenturen, wie wir das sind, aber auch unsere Mitbewerber, wir haben logischerweise alle Tools, wo man den Wachstum kann rückwärtend anschauen kann. Und wenn ich dann merke, der Influencer hat über Nacht einfach plötzlich 10'000 Follower mehr, sollte ich vielleicht mal nachfragen.
Okay.
Und das ist aber von Anfang an, also eben mit allen grösseren Anbietern im Schweizer Markt, ist das so praktiziert worden. Darum haben wir alle immer so ein bisschen müde darüber lachen, wenn Leute Angst haben vor diesen Fake-Followern. Weil das sieht man relativ schnell. Wenn ich auf Schweizerdeutsch Content mache und dann sehe ich aber Top 5 Länder und das sind Länder, die Schweizerdeutsch nicht verstehen.
Also und dann so sehe ich 5% von der Rest der Welt, die es nicht versteht.
Genau, aber ich sage, auf Platz 1 ist dann je nachdem USA, gefolgt von Russland, gefolgt von Indien und ich rede aber auf Baseldeutsch. Kann ich mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich dann irgendetwas nicht stimmt. Hm. Dann schaue ich mir noch die Engagement Rate an und sehe, dass nur ein Bruchteil der Leute überhaupt auf die Content Pieces reagieren. Und dann gehe ich noch in die Historie schauen und sehe, dass so über Nacht irgendwie ganz komisch viele Leute auftaucht sind. Also das ist, Influencer Marketing ist nicht Rocket Science und es gibt mehr als genug gute Tools, um so etwas schnell nachschauen. Aber darum, die Followerzahlen interessieren eigentlich niemanden. Und sie interessieren noch weniger auf TikTok, weil dort der Algorithmus nochmal anders funktioniert. Das heisst, dort schaust du dir an, wie viele durchschnittliche Aufrufe hat der Influencer und nicht, wie viele Follower hat der Influencer. Das ist einfach, die Zahl, ich glaube, wir schreiben die nicht mal neu auf. Wir schauen wirklich, was passiert mit den Videos, wenn die gepostet werden. Was ist der Stil der Videos? Und dort geht es, ich sage Kunden immer, wenn du einen Influencer aussuchst, dann muss es etwas sein, wo du in der Öffentlichkeit würdest Hände heben damit. Und wenn dir die Person peinlich ist, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Influencer für dich. Also du musst dich wirklich wohlfühlen und wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du eben auch keine Kontrolle abgeben. Und dann funktioniert der ganze Prozess nicht von dieser Content Creation, wo der Influencer eben die Brand kann neu beleben, kann ein bisschen anders aufladen nochmal und andere Aspekte hervorheben, die dir als Marke auf deinen eigenen Kanal vielleicht nicht gleich gehen würden.
Ich finde das ein schönes Bild, so Augen zu machen, siehst durch Bahnhofstrasse in Zürich schlendern, mit welchem Influencer würdest du die Hand haben und dich quasi auch so ablichten lassen, eben zum Vertrauen aufbauen. Das ist so ein bisschen der wichtigste Faktor fürs Matching.
Natürlich neben der sonstigen Positionierung vom Influencer. Also wir haben unter anderem auch die Hirslandekliniken als Kunden. Und jetzt hat Corona natürlich dafür gesorgt, dass Menschen sehr stark über ihre gesundheitliche Einstellung haben, öffentlich zu reden. Das heisst, jetzt gerade spezifisch bei so einem Kunden, muss man dann natürlich schauen, was ist im Rahmen von der Corona-Pandemie gesagt worden. Weil dort ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich als Spitalkette mit Leuten zusammenarbeite, die vorher meine Arbeit extrem stark kritisiert haben. Das ändert nicht daran, jeder Mensch hat seine Meinung und das ist ja völlig in Ordnung, aber für diesen Match wird das nicht passen.
Ja.
Also das, was aufwendig ist am Influencer-Marketing, auf Instagram nur mit Fotos ist das noch ein bisschen schneller gegangen, aber jetzt bei TikTok, ich muss all die Videos durchschauen. Ich muss schauen, wie ernähren sich die Leute? Haben sie irgendwelche anderen Probleme, die sie vielleicht öffentlich besprochen haben, die nicht zum Markenversprechen von dieser Marke passen, dass sogar im Kontrast dazu steht? Was haben die Influencer für politische Einstellungen, die sich vielleicht bissen würden mit den politischen Einstellungen, wo die Marke öffentlich treibt, weil eine Marke sehr, sich sehr stark für Gleichberechtigung einsetzt und dass dieser Marke wirklich am Herzen liegt. Dann kann man nicht Influencer vorschlagen, die vielleicht konservativere Ansichten vertreten oder die dort dagegen schiessen. Auch wenn die vielleicht extrem gute Zahlen haben, eine Top-Performance und hochwertigen Content machen. Also es muss wirklich der Brandfit, wo man immer wieder davon redet, heisst, ich habe ein Team, das 8 Stunden am Tag TikToks anschaut, um an einem Kunden vorschlagen, was die Person oder was die Person.
Finde ich super. Also wer sich bewerben bei der Tanja, 8 Stunden am Tag TikToks zu schauen, finde ich super Sache. Und dann lernst du auch noch etwas dabei und findest Leute raus. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich nicht immer in Tat und Wahrheit so. Es tönt eigentlich nach einfacher Arbeit, aber steckt viel mehr dahinter. Oder? Für mich ist es durch den Kopf durchgegangen, so ja, also die müssen ja mit denen eben TikToks schauen, sie mit denen in Kontakt sein. Du musst die Übersicht über alle haben. Das ist natürlich gerade das Thema Datenbank wieder etwas. Aber auf der anderen Seite, oder? Wenn du sagst, vorhin hast du gesagt, die Reichweite ist ja nicht so entscheidend, sondern können sie die auch beeinflussen? Also eben, viel Follower bedeutet nicht, dass man einen Impact kann auslösen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist dann noch etwas sehr Anstrengendes, wo man eben nicht einfach so kann so mit Zahlen direkt sehen und irgendwie sagen, hey, look, das ist die richtige Person. Also der Einfluss ist wichtig, ein viel wichtigerer Teil als alles andere.
Vielleicht muss man so anfangen. Was wir natürlich anschauen, ist, okay, wie viele Stories möchte ich kreieren, auf welchen Plattformen möchte ich die kreieren und sind die Leute, die diesem Kanal folgen, die Leute, die meine Zielgruppe sind. Mhm. Also repräsentiert nicht nur der Influencer meine Werte, sondern sind es eben auch die Leute, die dem Influencer folgen. Weil ich bringe immer das klassische Beispiel, nur weil eine Frau mit Anfang 20, die Schweizerdeutsch redet, vielleicht perfekt die Zielgruppe repräsentiert und für eine Bikini-Brand wird Werbung machen, heisst das nicht, dass die Personen, die ihr folgen, ebenfalls junge Frauen aus der Schweiz sind, sondern das könnten vor allem Männer über 50 sein. Und die werden mein Bikini wahrscheinlich nicht kaufen. Also ich muss immer beides anschauen, ich muss die Influencer und Community anschauen und dann kann ich mit dem zumindest mal sicherstellen, dass ich die richtigen Leute erreiche. Und eben schauen, kann die Person die Geschichte so erzählen, wenn ich das brauche, dass es zu meinem Brand passt. Mit dem Witz,
das klingt jetzt alles sehr danach, dass du sehr, sehr viel mit euren Kunden musst zuerst mal reden und diskutieren, gell?
Ja, also sehr viel abholen, was man wirklich will, wie man sich möchte positionieren und wie so der Spirit soll sein von einer Kampagne. Mhm. Und dann kann man die Influencer anschauen und dann sieht man, wie viel Videoaufrufe hat ein Influencer im Schnitt, was ist die Engagement Rate, dann kann man das danach kann man alles sehr, sehr super messen. Ich kann wirklich schauen, wer hat das gesehen, wie haben sie interagiert, wer hat wo geklickt. Mit Tracking-Links kann ich nachher sogar noch in meinem Online-Shop die ganze Journey weiterverfolgen. Also dort habe ich in Sachen Messbarkeit keine Grenzen mehr. Die Herausforderung ist Vorhersehbarkeit. Es ist nicht Media Buying, wenn ich sage, ich möchte 1 Million Impressions kaufen. Mhm. Und das ist eher mal noch ein Thema mit Kunden, wo sagen sie, ja, aber was ist denn Garantie? Und die Garantie ist, dass du 10 talentierte Leute hast, die du dir aussuchen kannst, wo du den Content vorab frei gibst, dass die Geschichten für dich erzählen. Aber Garantie kann ich dir geben, dass wir das Ganze noch als Ad zusätzlich einbuchen, was ich dringend Leuten würde empfehlen. Das können wir nachher gerade nochmal kommen. Aber ich kann dir nicht sagen, du wirst so viele Leute erreichen und du wirst so viel Umsatz machen. Für das haben wir zu viele Faktoren. Auch dort der beste Vergleich ist, wenn die Kunden fragen, ja, was kann ich dort erreichen, wenn ich immer sage, es ist wie wenn ich sagen muss, ob jetzt Schweiz oder Portugal im Match gewinnen wird, aber ich weiss nicht, wer bei mir in der Mannschaft spielt. Solange ich nicht weiss, wer unsere Influencer sind, die bei dieser Kampagne sind, kann ich dir auch keine Schätzung geben, wenn wir performen werden. Mhm.
Also ich denke, wenn man das jetzt so anschaut, so der springende Punkt ist, Influencer-Marketing wird natürlich geprägt durch die Influencer mit grosser Reichweite und für dem ist man halt von dem Media-Buying-Aspekt gekommen, aber es geht eigentlich gar nicht um den Media-Buying-Aspekt, sondern dass man jemanden holt, der Content kreiert und das macht. Und ich glaube, das wird ja auch noch ein Faktor sein, oder? Du musst natürlich schauen, ist eine Person, die regelmäßig postet, hat sie kreative Content-Konzepte? Mhm. Kann sie irgendwie auffallen durch gewisse Sachen, die wiedererkennungswert sind? Aber auch zum Unternehmen würde ich passen, oder? Und du hast ja selber gesagt, der Werbeteil, wenn du eine Reichweite willst, den kann man ja dann immer noch dazu buchen.
Also dort haben wir, sagen seit 2 Jahren, ist der Instagram-Algorithmus wie Facebook damals. So langsam wird die Reichweite wieder ein bisschen anbetreut. Wir sehen das ja bei allen Plattformen. Je reifer sie werden, desto weniger gratis Reichweite gibt es. Das wird früher oder später auch bei TikTok kommen, wo man im Moment noch extrem viel gratis Reichweite bekommt. Wegen dem wechseln sie die Kunden ja auch auf die Plattform drauf.
Okay.
Wenn ich dann aber schon den Content habe und ich kann den freigeben und der ist cool und der passt zu meinem Brand, dann ist es nur noch ein Arbeitsschritt mehr, zu sagen, jetzt jemand das auf Instagram Branded Content Ads, auf TikTok über den Authentifizierungscode nochmal einbuchen und sagen, okay, wir haben einem Influencer schon sage jetzt 1'000 Franken für das Video zahlt. Und dann nehme ich vielleicht schon nur 100 Franken Werbebudget, wenn ich dort noch schnell hinten dran lege. Alles, was ich machen muss, ist Möglich setzen, bestätigen, Zielgruppe definieren, Enter drücken. Es ist wirklich, es ist nicht viel Aufwand. Und ich habe x-fach an Performance in meiner Kampagne drin, weil der Absender in dem Fall bleibt immer noch der Influencer. Das heisst, im Feed von den Leuten ist es immer noch der Influencer, der Absender ist von dieser Message. Aber er erreicht jetzt gerade auf Instagram vermehrt Leute, die ihm noch nicht folgen oder ihr noch nicht folgen. Und ich kann aber dann noch besser eingrenzen und sagen, okay, ich möchte vor allem Leute in der Region oder mit dem Interesse. Und dort kann man dann nochmal wirklich zünden mit dem kleinen Extraschritt, den man da noch hinten dran macht.
Welche Plattformen, wo wir aktuell im Social Media sehr bekannt sind, eignet sich für welche Art von Influencer-Marketing oder für welche Runde? Kannst du das zusammenfassen?
Grundsätzlich ist TikTok schon noch ein bisschen jünger als Instagram, aber nicht ganz so jung, wie man immer glaubt. Also auch bis Mitte 20 kann man Leute sehr, sehr gut auf TikTok abholen, aber es geht auch auf 30, Mitte 30 rauf. Der grösste Unterschied, den ich zwischen diesen zwei Plattformen, abgesehen vielleicht noch vom Alter, würde hervorheben, ist die Art vom Content. Auf Instagram geht es um Inspiration. Es geht darum, wie schön etwas kann aussehen, wirklich Leute abzuholen, sei es mit Dekoration, mit Reisen, mit Essen. Und auf TikTok geht es um Unterhaltung. Es geht viel mehr um Humor, es geht um Sachen, wo ein bisschen edgier sind. Die sind nicht so hochglanz wie auf Instagram. Und je nach Marke oder je nach Kampagne möchte ich eher Leute inspirieren und dann gehe ich vielleicht eher auf Instagram oder ich möchte eher Leute unterhalten und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen verstärkter auf TikTok. Was immer ein bisschen vergessen geht, ist Pinterest, was ich an dieser Stelle einfach auch noch erwähnen möchte. Ist nicht etwas, das sehr stark über Influencer bespielt wird, aber ganz generell wird ganz oft vernachlässigt, weil mit sehr wenig Aufwand die Influencer, die auf Pinterest ein zusätzliches Profil haben, dort den Content nochmal können teilen, sauber können verlinken und dort sehr, sehr gut Leute abholen auch im Schweizer.
Und was ist mit LinkedIn?
LinkedIn ist im B2B-Bereich sicher die relevanteste Plattform. Im Ausland schaut man noch Twitter an. Das will in der Schweiz irgendwie nicht so recht. Das sind ein paar Kommunikationsleute, die sich untereinander auf TikTok, auf Twitter öffentlich unterhalten. Aber die grossen Reichweiten funktionieren im Schweizer Markt auf Twitter nicht. LinkedIn ist seit Corona durch die Decke gegangen. Also, wir haben es fünffache an Content-Produktion, an Interaktionen über Chat-Funktion, extrem viele neue Funktionen, die ausgerollt worden sind auf LinkedIn. Und dort, sobald ich im B2B-Bereich bin, bin ich dort wirklich am richtigen Ort. Und dort geht es dann eher darum, meine Content-Strategie zu bauen und herauszufinden, wie will ich auf LinkedIn kommunizieren und mache ich das alles über mein Unternehmensprofil. Oder mache ich das eben über Mitarbeitende, die in ihren eigenen Wort über unsere Arbeit sprechen?
Okay. Und Twitch hast du vorhin auch noch erwähnt?
Genau. Streaming-Plattform. Gaming ist auch so etwas, was immer noch belächelt wird, obwohl es einfach ein Milliardenmarkt ist. Mit unglaublich talentierten Leuten, auch in der Schweiz. Also es ist nicht so, als ob sich die Schweiz verstecken müsste, wenn es um E-Sports geht. Und dort haben wir auch immer wieder jetzt gerade für M-Budget-Kooperationen, die wir auf Twitch umsetzen. Funktioniert nochmal ganz anders. Da geht es dann eher um die Integration in Streams, um regelmäßige Platzierungen. Also es gibt eine andere Logik dahinter, wo aber auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Aber in der Schweiz immer noch als Nische angeschaut wird, obwohl es das eigentlich nicht ist.
Und Facebook ist tot oder nur noch für Politiker?
Facebook ist interessant für Page-Strategien. Also okay. Auch hier, wir haben noch Kunden gehabt in gewissen Segmenten, wo Facebook immer noch ein wahnsinnig relevanter Kanal ist. Aber für organische Beiträge lohnt sich eigentlich schon die halbe Stunde Arbeit nicht, um irgendetwas zu posten.
Okay. Und jetzt letzte Frage zum Thema Influencer-Marketing, wo alle brennend interessiert. Was kostet eine Influencer-Marketing-Kampagne?
Ich fange an mit, was kostet ein Influencer? Dort geben wir so Richtlinien. Je nachdem hast du nur ein Foto, das du machst, oder du hast eine ganze Videoproduktion über mehrere Minuten. Das ist logisch, wie es unterschiedlich viel Aufwand. Ich glaube, gerade du pensest, so ein Video ist nicht in 2 Minuten gemacht. Sondern dort wirklich vom Storyboard, die Idee, die Umsetzung, schneiden, ist ein bisschen Arbeit. Jetzt ist das meiste Richtung Bewegtbild-Content gegangen bei Influencer. Und die 2 Faktoren, die du gehst, die man Influencer beeinflussen, ist einerseits, wie viel Aufwand ist die Content-Produktion. Und wie gross ist trotzdem die Community, die die Person schon erreicht? Weil logischerweise kostet jemand, der im Schnitt 1 Million Leute erreicht, also wirklich Videoaufrufe, mehr als jemand, der im Schnitt nur 100 Videoaufrufe hat. Und da bewegen wir uns in den allermeisten Fällen irgendwo zwischen 350 Franken, was die günstigsten Leute anfangen in der Schweiz, bis 2000 Franken, wo der grösste Teil abdeckt ist. Jetzt logischerweise sehr, sehr grosse TikToker, die sind dann eher mal bei 5, 6, 7 oder sogar 8000 Franken für ein Video. Die haben aber auch Reichweiten, wo die Preise mehr als rechtfertigen.
Okay, aber dann lass mich doch anders fragen. Mit wie viel Budget muss man rechnen, wenn man Influencer-Marketing betreiben will? Mindestens.
Genau. Was wir sagen, wenn du das über eine Agentur möchtest machen, weil du hast ja auch gewisse Initialaufwände mit Konzeption und so fort, macht es unter 10'000 Franken in der Regel keinen Sinn. Jetzt hast du vorher gerade Gage gehört, weil da kann man einfach rechnen. Mhm. Weil sonst geht so viel vom Budget schon mal an die Agentur, dass ich als Kunde fast kein Output habe bei der Performance oder beim Content. Und darum sagen wir dort in der Regel ab 10'000 Franken kann man einfach coole Sachen machen und wirklich etwas umsetzen. Alles drunter ist vielleicht ein Testballon, aber das dort ist das Verhältnis zwischen Agenturaufwand versus Output einfach nicht gesund.
Und wie viel kostet im Schnitt jetzt so eine, wo ihr sagt, hey, das sind die letzten 10 Kampagnen und die sind erfolgreich gewesen, haben im Schnitt 20, 30, 40, 50 oder 100'000 gekostet?
Im Schnitt, hätte ich gesagt, pendeln wir uns wirklich zwischen diesen 20 und 30'000 ein. Das sind dann so Kampagnen, die irgendetwas zwischen 4 bis 6 Wochen gehen.
Also gar nicht mal so teuer. Tanja, das sind mega viele coole Einblicke zum Thema Influencer-Marketing, wo man beachten sollte. Also für mich zusammengefasst, eigentlich jeder kann das machen. Er braucht eigentlich die richtigen Leute und ich glaube, ihr wäre die richtige Ansprechpartnerinnen. Und beim Thema Ansprechpartnerinnen wäre quasi die Frage zum Thema Frauenpower. Frage ich mich immer, wie förderst du Frauen im Marketing? Das ist eine obsolete Frage, weil eures Team von, glaube ich, 8 Damen besteht auch wirklich nur aus Frauen.
Aktuell tatsächlich ja. Also das ist keine bewusste Entscheidung gewesen. Marketing hat sehr, sehr viele Frauen, die sich bewerben. Und tatsächlich haben wir aktuell nur Frauen im Team. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, was ich am meisten gemacht habe, ist wirklich, als wir mit der Konferenz angefangen haben, man angefragt hat und dann sind Männer als Speaker geschickt worden.
Mhm.
Und dort habe ich dann das erste Jahr mal gefunden, haben die in einem Konzern von mehreren tausend Mitarbeitern wirklich keine einzige Frau, die das vielleicht auch erzählen könnte. Und dann ist es so, ah, Mist, ja doch, eigentlich schon, aber sie haben wie einmal mehr müssen überlegen. Mhm. Und das hat dann zum Problem geführt, dass wir nachher dann müssen fragen, ob sie vielleicht auch einen Mann haben, der etwas erzählen kann, weil wir irgendwann nur noch Frauen hatten, die sie reden können, einfach weil Marketing eben sehr ein frauendominiertes Feld ist. Zumindest nehmen wir das so wahr. Und darum mit dem vielleicht am Anfang müssen einen Impuls setzen, hat das eigentlich gelangt, jetzt in unserer Branche, um unglaublich talentierte Frauen auf der Bühne zu haben, neben unglaublich talentierten Männern. So, dass man sich wirklich auf den Inhalt fokussieren und einfach nur Freude haben kann, wieso die Leute teilen.
Das ist spannend, dass du sagst, dass es eine frauendominierte Welt ist. Ich beobachte nämlich ein Phänomen seit geraumer Zeit, oder du bist Studiengangsleiterin, ich bin Studiengangsleiter, wir unterrichten an verschiedenen Instituten. Ich beobachte, dass vor allem Frauen im Unterricht sitzen, also ist ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, meistens 80-90%. In der Ausbildung ist es ein bisschen anders, da ist so 50-50 mehr oder weniger. Und wenn ich aber dann am Markt bin und so ein bisschen schaue, wer in Führungsposition ist, also in den Unternehmen, wo ich vorher geschafft habe, in den Kunden, dann sind da eben meistens Männer. Und du hast ja selber gesagt, Männer sind die, die als Speaker geschickt wurden. Nichts gegen uns Herren, aber ich frage mich dann schon manchmal, wo die ganzen Powerfrauen sind. Und ich habe natürlich jetzt verschiedene Inputs auch schon bekommen von meinen weiblichen Gästen, warum das so könnte sein. Oder wie du das siehst, du hast selber gesagt, es hat eigentlich mehr Frauen im Marketing. Warum hat es am Anfang nicht so viele Frauen quasi auf der Bühne gehabt? Warum hat man zuerst Männer geschickt?
Ich weiss nicht, ob man sagen kann, dass die vielleicht schon das 2-3 Mal mehr gemacht haben, dass sie vielleicht sich eher gemolden haben. Das ist etwas, was wir am Anfang gemerkt haben, dass dort, ich sehe aber dort sehr starken Wandel, muss man sagen, dass, wenn man fragt, wer hat die Lust, vielleicht zuerst der Mann in der Runde die Hand aufgehabt hat, bevor das die Frau gemacht hat.
Mhm.
Und ich das Gefühl habe, wir haben am Anfang 2-3 Mal noch müssen, eben eine Frau sagen, so, im Fall, Also du hast 10-mal mehr Ahnung als der andere Typ. Also zweifle bitte nicht daran und erzähl das. Also dort hat man vielleicht eher einmal mehr noch müssen, diesen Frauen die Kompetenz auch wirklich rückbestätigen, wo vielleicht noch mehr Unsicherheit geherrscht hat. Und das ist jetzt aber etwas, wo ich sehe, verändert sich sehr, sehr stark mit der Generation, die gerade nachkommt. Und dort vielleicht die schönste Anekdote, die mir sehr aufgegangen ist. Ich war ganz am Anfang mal bei einem Kundentermin gewesen. Ich bin durchgepräsentiert. Und dann findet ihr so, ah, okay, ja, wie lange schaffst du schon dort? Mhm. Ich so, das ist meine Firma. Also, Sitze gibt. Und die Reaktion, die dann kam, ist so, ja, aber nicht allein, oder? Und dann ist so, und ich habe mich wirklich genervt über das, weil ich gefunden habe, es ist mühsam, weil ich bin dort unter anderem eben auch, wenn man Daniel Kosper schon mit dir geredet hat, was gar noch ein bisschen jünger ist als ich, wir sind an Konferenzen unterschiedlich behandelt worden. Bei ihm war es super, mega cool, was du da aufgebaut hast. Bei mir war es, ah, kannst du dir schon einen Lohn zahlen? Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon mehr Mitarbeitende gehabt. Und dann ist es so wirklich mühsam. Auf jeden Fall, ich bin zurückgekommen ins Büro, erzähle das meinem Team, sehr genervt von dieser Frage. Und meine jüngste Mitarbeiterin damals sagt so, hä, aber wieso hat er das gefragt? Und ich so, weil ich eine Frau bin. Und dann schaut sie mich an und sagt so, aber was hat das mit dem zu tun? Und dort habe ich einfach, ich habe die absolute Verständnislosigkeit von ihr, weil sie nicht verstanden hat, warum das jemals einen Unterschied machen sollte, was jemand für ein Geschlecht hat. Das ist ihr so fern gewesen, die Überlegung. Und das ist etwas, gerade in der Zusammenarbeit auch mit sehr vielen jungen Leuten, wo ich merke, das interessiert dort keinen mehr. Das ist ein Thema, das wir vielleicht noch haben in unserem Alter, aber ein paar Jahre jünger schon, die interessiert das nicht.
Tanja, das war eine wunderschöne Abschlussanekdote. Ich muss sagen, ich schaue zu dir auf. Du hast 2 Jahre vor mir gegründet. Du hast ein Team von 8 Personen, glaube ich, aber wie gesagt. Mhm. Es ist nicht gerade klein. Ich habe mich da ein bisschen schwierig da, also hochachtungsvoll dir gegenüber, was du da aufgebaut hast. Du bist definitiv eine Powerfrau und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist.
Danke dir.
Ich hoffe natürlich, dass du vielleicht zukünftig auch bei mir zulässt, weil es gibt ganz viele andere coole Frauen geben. Mhm. Wir werden auch noch darüber reden, warum das vielleicht eben geschichtlich ja, wie soll ich sagen, Emanzipation, wie sich das entwickelt hat, warum das Ganze so ist. Ich garantiere dir und auch allen anderen, die da anwesend sind, dass wir 50% von allen Gästen in den nächsten Podcasts im 2023 weiblich werden sein. Wir werden wahrscheinlich auch eine höhere Kadenz haben und noch eine zweite Serie auf vielleicht läuft die Show, weiss ich noch nicht bei der Ausstrahlung, aber wir sind da etwas am machen. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, wir werden darüber sprechen, wie ihr euren eigenen Podcast machen könnt. Wir werden über das Thema Security sprechen. Eine Frau wird euch Security näher bringen, was es nicht heißen soll, dass das eine Frau nicht kann, aber es wird richtig cool. Wir werden über das Thema Auftrittskompetenz, Content Creation und ganz vieles mehr reden. Und wenn auch du da draussen irgendeine Frau kennst im Marketing, wo du der Meinung bist, die sollte unbedingt noch da im Podcast. Ich würde mich mega freuen, ich würde das Thema weiterziehen, weil so coole Damen da zu haben wie Tanja ist mir ein Ehr. Und von dem her, schaltet wieder ein, wenn der Marketing-Busse seine nächste Folge hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs coole Gespräch und ich freue mich auf deine nächste Folge.
Cool. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das ist uns mega viel wert. Du würdest uns und Beyond mega unterstützen, wenn du auf deiner favorisierten Plattform eine Bewertung abgeben würdest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tanja, du dürftest auch noch Tschüss sagen.